Es schien eine nicht zu endende Geschichte, auch der Streit schien nicht zu enden um die Gedenkstätte Andreasstraße. Dabei ist es ja so ein wichtiges Thema und vielleicht kommt jetzt alles doch noch zu einem guten Ende. Eine Frau, die das seit Jahren hofft, sich engagiert und dafür einsetzt, dass die Zeitzeugen in der Gedenkstätte Andreasstraße zu Wort kommen und auch mit einbezogen werden, ist Hildegund Neubert, die Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Schönen guten Morgen, Frau Neubert.
Guten Morgen, Herr Rose.
Wir haben uns ja lange nicht gehört. Wir waren ja regelmäßig im Kontakt, nicht nur, weil wir gemeinsame Projekte in der Andreasstraße gemacht haben, sondern weil das Thema uns jahrelang beschäftigt hat und Sie sind jahrelang dran geblieben. Jetzt gab es immer wieder Streit in den letzten Jahren, Ihnen ist vorgeworfen worden, Sie seien nicht kompromissbereit, Sie seien stur und so weiter. Haben Sie jetzt Ihren Frieden damit gemacht mit dem neuen Gedenkstättenleiter und der neuen Stiftung und dem, wie es jetzt alles wird, oder haben Sie doch noch Fragen?
Ganz wichtig ist doch das, was am Ende dort in der Andreasstraße der Besucher zu sehen bekommt. Die Strukturen dahinter können gut sein oder schlecht sein. Wichtig ist, wie dann die Arbeit in der Gedenkstätte läuft. Und ich hoffe, dass der Leiteraufbaustab, wie er derzeit heißt, auch der endgültige Leiter wird, der Dr. Voigt, weil er jetzt einen sehr guten Start gehabt hat und versucht, sehr viele Menschen einzubeziehen und auf die Weise dann doch noch was Gutes für die Besucher draus zu machen.
Noch was Gutes? Das schwingt jetzt doch schon eine leichte Kritik, weil Sie sind natürlich vielleicht noch ein bisschen frustriert oder sauer, wie es gelaufen ist. Das gibt ja jetzt eine neue Stiftung, eine fusionierte Stiftung. Es ist ja eigens für den Betrieb dieser Gedenkstätte eine Stiftung gegründet worden, so eine unselbstständige Stiftung.
Ja.
Und die ist jetzt fusioniert mit der Buchenwald-Stiftung. Warum denn das?
Nein, das ist nicht die Buchenwald-Stiftung. Ach so. Das muss man ganz klar unterscheiden.
Ich komme ganz durcheinander bei den vielen Stiftungen.
Ja, also die Stiftung heißt Stiftung Ettersberg und dadurch denken alle, es ist die Buchenwald-Stiftung, aber die Buchenwald-Stiftung ist ja eine sehr große Einrichtung und umfasst die Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau Dora und weiter nix. Die Stiftung Ettersberg ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Einrichtung gewesen oder ist es noch als wissenschaftliche Einrichtung gegründet worden, die also diktaturübergreifende und europaweit Diktaturforschung machen soll und Aufarbeitung. Als solche also hatte sie bis jetzt gar nichts mit Gedenkstätten zu tun. Und jetzt ist halt diese Stiftung Gedenken, Erinnern, Lernen der Stiftung Ettersberg ja mehr oder weniger umstandslos hinzugefügt worden einfach. Mhm. Also das ist nicht wirklich was Neues, sondern es ist die Stiftung Ettersberg plus Aufgabe Andreasstraße.
Hat das einen Einfluss auf die Einbeziehung der Zeitzeugen, auf das Mitspracherecht, auf die Transparenz oder ist es einfach nur ein organisatorischer Vorgang, der es vom Ministerium aus einfacher macht oder wieso ist das passiert aus Ihrer Sicht?
Da müssen Sie bitte die Ministeriellen selber fragen. Ich kann mir das nicht so ganz erklären. Es ist jetzt so, was die Zeitzeugen betrifft, ja, ist das strukturell alles ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, vielschichtig. Es ist so, dass es einen Beirat gibt, der unmittelbar zur Gedenkstätte gehört und auch zu nichts weiterem beiraten soll, in dem Freiheit e.V., die Vereinigung der Opfer des Stalinismus und die Gesellschaft für Zeitgeschichte mit jeweils 3 Menschen vertreten sind. Darüber hinaus gibt es jetzt für die neue zusammengestellte Stiftung 2 Beiräte, einen wissenschaftlichen Beirat und einen sogenannten Beirat Aufarbeitung.
Da sind die Zeitzeugen drin?
Und in diesem Beirat Aufarbeitung sind also neben meiner Behörde und der Landeszentrale für politische Bildung Grenzmuseen vertreten, sowohl aus Thüringen als auch überregional und auch Opfervereine. Welche das am Ende sein werden, ist am letzten Samstag noch nicht entschieden worden. Während der Stiftung Wissenschaft, der Beirat Wissenschaft also schon gewählt wurde, wurde über den Beirat Aufarbeitung nur gesagt, dass jetzt also sämtliche in Frage kommenden Institutionen angeschrieben werden sollen, wen sie denn vorschlagen und dann wird daraus irgendwie der Beirat Aufarbeitung gebildet. Da sind also dann wahrscheinlich möglicherweise auch von Freiheit e.V. und Vereinigung der Opfer des Stalinismus jeweils ein Vertreter drin. Vielleicht, wissen wir noch nicht. Und der Vorsitzende auch dieses Beirates Aufarbeitung wird dann Mitglied im Stiftungsrat sein.
Okay. Frau Neubert, ich will das alles verstehen und ich verfolge es ja eine Weile ein bisschen und manchmal kriege ich Interessenausfälle, weil ich denke, warum können die sich nicht einfach um die Sache kümmern und das ist eine vernünftige Gedenkstätte, warum ist das so ein Kleinkrieg, so ein Streit, woher kommt denn dieses ganze Heckmeck? Sind das persönliche Interessen, sind das Verletztheiten, sind das unterschiedliche Ansätze, politische, wie man eine Gedenkstätte aufzubauen hat, wie kommt das zustande, weil dieser Streit scheint ja nicht zu enden, wo liegen da die Interessen, können Sie mir das einfach erklären, wie Sie es dem Kind erklären würden, was da eigentlich los ist?
Wenn ich das so einfach einfach erklären könnte, dann wäre das vielleicht auch ja, leichter zu lösen gewesen, das ganze Problem.
Es ist vielschichtig, das habe ich verstanden.
Es ist auf jeden Fall vielschichtig. Ich vermute, dass der Grundkonflikt, der uralte Konflikt zwischen Wissenschaftlern und Zeitzeugen ist, der hier in einer Weise aufgebauscht wurde, was dann auch zum Schaden war. Also ich habe die Zeitzeugen immer so erlebt, dass sie ganz offen waren für das, was Wissenschaftler zu sagen haben, das, was Pädagogen über Vermittlung sagen können, was Museologen zum sorgfältigen Umgang mit historischen Gegenständen sagen können. Und dass man also aus dem, was Zeitzeugen eintragen können und aus dem, was Wissenschaftler eintragen können, ein sehr fruchtbares Konzept machen kann. Aber offensichtlich war eben auf der anderen Seite es so, dass...
Die andere Seite ist das Kultusministerium oder
wie? Kultusministerium und Stiftung, also die alte Stiftung Ellersberg, dass es doch da ein Grundmisstrauen gegenüber den Zeitzeugen gab. Also es sind immer wieder so Zwischentöne gewesen. Die Zeitzeugen wollten sich da nur selbst darstellen und es ginge um Egoismen und Eitelkeiten, was ich so nicht erlebt habe, nicht finden konnte. Und dadurch ist so eine schwierige Stimmung
da. Ja, aber wieso konnte da niemand vermitteln? Da braucht es doch einen Mediator. Also diesen Grundkonflikt, den Sie beschreiben zwischen Wissenschaft und Zeitzeugen, das ist ja noch nicht neu. Da sind wir in Erfurt ja nicht die Einzigen. Das scheint mir an vielen Orten so zu sein, was ja auch ganz natürlich ist, weil Zeitzeugen einen anderen Blick haben und Wissenschaftler wiederum einen anderen. Und die können ja, müssen und sollten ja auch zusammenarbeiten. Aber hier hat sich ja so lange hingezogen und irgendwie ließ sich ja nicht lösen. Wenn also Zeitzeugen, also Menschen, die zu DDR-Zeiten im Stasi-Knast Untersuchungshaft gesessen haben, dann freiwillig einen Hungerstreik machen und sich wieder in die Zellen legen, dann müssen die ja schon ganz schön frustriert sein und da muss es ja schon an einem Punkt sein, wo dann wenig geht, was Kommunikation betrifft. Ja. Also um das nochmal zu klären für die Leute, die das nicht mitbekommen haben. Also die Häftlinge haben ja, ehemaligen Häftlinge, einen Hungerstreik gemacht in den alten Zellen.
Ja, das war im Januar 2009, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es ging ihnen praktisch darum, dass eben ihre Sicht auf dieses Haus und auf das, was da geschehen soll, tatsächlich eben eine wichtige Rolle spielt. Das ist systematisch abgeblockt worden. Es ist jetzt also so, dass die Zeitzeugen außer der Mitwirkung in diesen Beiräten, die ja keine Entscheidungsgremien sind, praktisch nicht vertreten sind. Sie ist nicht vor, im Gegensatz zur Nachfolgepartei der ehemaligen SED, die also im Stiftungsrat mit Sitz und Stimme vertreten ist.
Da höre ich jetzt eine politische Frustration raus, dass das für Sie nicht in Ordnung ist?
Ich finde das ein ganz, ganz problematisches politisches Signal, ja.
Nur weil der oder diejenige von der Linkspartei ist, muss das doch nicht per se schlecht sein. Ist das nicht auch wieder eine Abstempelung? Also nur weil jemand in der Linkspartei ist, dann eher ein falsches Geschichtsbewusstsein hat?
Ich finde es ein falsches Symbol. Das hat jetzt gar nicht so viel mit der konkreten Person zu tun, sondern ich denke, wenn man so einen Stiftungsrat besetzt, dann hat das natürlich auch eine symbolische Bedeutung und da ist diese Sortierung natürlich einfach das falsche Symbol.
Trotzdem, ich habe noch die Interessen der Zeitzeugen habe ich verstanden, dass die natürlich wollen, dass das Thema ihrer Haft, der Unterdrückung auch in der Gedenkstätte mit vorkommt, aber wohl das Interesse derjenigen, die das vermeintlich verhindern wollen. Also das habe ich immer noch nicht kapiert. Sind das politische Geschichten, das Machtgeschichten oder was ist das?
Also da kann man wirklich nur
spekulieren. Können Sie nur spekulieren?
Ja, fragen Sie sich selber, die Probleme haben wir.
Ja, die sagen ja dann, nö, da ist doch alles in Ordnung, wir reden doch mit den Zeitzeugen.
Genau, ja, die Probleme haben wir, seit es um Geld geht. Solange wir da ohne Geld gearbeitet haben, 5 Jahre lang ja, von 2005, 6, 7, 8, 9, also 5 Jahre lang haben wir dort Gedenkstättenbetrieb gemacht, der praktisch nichts gekostet hat, außer sehr, sehr viel Engagement der Zeitzeugen, der Vereine, Radio Frei übrigens auch und eben auch meiner Mitarbeiter. Und in diesen 5 Jahren war eine sehr große Harmonie zwischen den Zeitzeugen und meinen wissenschaftlichen Mitarbeitern und den anderen Projektpartnern. Und das hat wunderbar funktioniert.
Ist das nicht immer so, dass ehrenamtliche Leute engagierte Menschen was anschieben und dann kommen die übernehmen und die haben es dann schon immer gewusst und die haben dann das Geld? Das ist ja eigentlich ist ja nicht das erste Mal, dass es so oder ähnlich passiert.
Also das ist sicher auch schon anderswo vorgekommen, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber wem es jüngst passierte, dem bricht das Herz in zwei, wie es im Lied heißt. Und also das ist natürlich so, dass Menschen, die mit Herzblut und Engagement dabei sind, sich manchmal schwer tun, wenn auch da jetzt so, ich sag mal, kalte Strukturen drüber gestülpt werden.
Haben Sie auch ein gutes Gefühl bei Herrn Voigt, dass der das hinkriegen könnte, auch zu vermitteln, oder macht er das schon?
Also er redet mit vielen Leuten, ist sehr kommunikativ, das stimmt, ist auch, obwohl die Stelle befristet ist, mit Mann und Maus nach Erfurt gezogen. Was heißt, er hat also ein hohes Maß an Identifikation mit seiner Aufgabe und ich denke, das ist schon eine gute Voraussetzung.
Der ist auch nicht vorbelastet, also der kennt den ganzen Streit nicht so noch zur Ferne, oder? kann das auch helfen?
Ja, das kann helfen. Manches kann dabei auch untergehen, aber das wäre dann eben unsere Verantwortung, dann nachzuschauen, dass das vielleicht nicht der Fall ist.
Wir haben eben über den Konflikt gesprochen und darüber, dass die Ehrenamtlichen und Zeitzeugen und Engagierte was angeschoben haben und dann haben die anderen eben übernommen, die Leute, die das Geld haben, die politische Entscheidungen treffen und da gab es Streit, den haben wir jetzt nun ausführlich ausgebreitet und das ist sicher alles noch nicht geschlichtet und die Beteiligung sollte man genau im Auge behaben, ob dann wirklich tatsächlich die Aussagen vom Ministerium und der Verantwortlichen der Stiftung, dass die Zeitzeugen einbezogen werden, auch in die Tat umgesetzt wird. Wenn ich mir das Konzept anschaue, dann klingt es erstmal gut. In der zweiten Etage soll es einen Rundgang mit dem Themenschwerpunkt Haft geben. Dafür werden Zellen rekonstruiert und restauriert. In der ersten Etage soll es um das repressive System der DDR gehen. Themenschwerpunkt sei Thüringen. Und im Erdgeschoss soll das Thema friedliche Revolution, Wende, wie auch immer, der Umbruch da ein Schwerpunkt sein. Das klingt ja eigentlich auch gut, weil die Stasi-Besetzung am 4. November 1989 ist
Dezember.
Ja auch. Hier steht 4. November, falsch
richtig. Dezember.
War Dezember.
4. Ja. Dezember 1989
war die genau. Stasi-Besetzung. Also November ist immer so ein geschichtsträchtiges Datum. 9. November, 4. war die Besetzung. Das ist ja auch eine Sache, die oft vergessen wird, weil es keine Bilder gibt, also keine Fernsehbilder. Diese drei Etagen, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, das klingt doch eigentlich gut. Könnten Sie damit Ihren Frieden machen und damit leben?
Also die Haftetage ist tatsächlich der Schatz dieses Hauses, der Grund, warum wir auch damals gesagt haben, hier, das müssen wir unbedingt der Öffentlichkeit noch zeigen. Es gibt die anhaltende Diskussion um die Frage, diese Haftetage so authentisch wie irgend möglich zu erhalten und mit Dingen, die man jetzt da reinstellt, die man da verändert, um die Räume zu erklären, also sehr, sehr vorsichtig und sparsam zu sein. Das ist also eine ständige Diskussion und das wird wahrscheinlich bis zum Tag der Eröffnung so bleiben. Die Tendenz zu sagen, wir sind da sehr, sehr vorsichtig, wir wollen, dass dieser Originaleindruck, der ja auch die Besucher schon in den gewesenen 5 Jahren so beeindruckt hat, dass dieser Eindruck erhalten bleibt, dass der als prägende und emotionale Brücke in die Gedenkstätte hinein unbedingt weiterwirkt.
Und ist die Garantie gegeben? Denn da gab es ja auch schon mal, dass dann Türen verschwunden sind, die schnell noch gerettet worden sind. Diese Isolationszelle, die mich ja so beeindruckt hat, so als Radiomenschen, weil das so leise da drin war, so ganz eigenartige Stille. Bleibt das alles? Ist das garantiert vom Eigentümer? Denn das ist ja ein Privatinvestor, dem ja auch das Objekt gehört.
Ja, also es gibt ja den Vertrag darüber, dass also in diesem Haftgebäude nur das geschehen soll, was letztlich Konzept der Gedenkstätte ist. Die Schwierigkeit ist, ich kann das nicht sagen, was da jetzt genau passiert, was da schon geschehen ist. Ich weiß, dass die Bauarbeiten in dieser Haftetage, da muss natürlich auch das eine oder andere gemacht werden, jetzt begonnen haben. Niemand von uns, die wir die Räume von vorher kennen, niemand von den politischen Häftlingen ist da dabei und hat da ein Auge drauf.
Also aber eigentlich so sein, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau geschieht. Es wird uns immer versichert, man sei da äußerst vorsichtig und es werde nur konserviert. Aber was das jetzt konkret heißt, das weiß ich nicht. Niemand von uns hat da Einblick.
Aber diese Verträge, da müsste doch klar drinstehen, Nutzung für so und so viele Jahre, da sind ja ein paar Millionen investiert worden und dann gibt es ja wie heißt dieser Vertrag?
Nießbrauchvertrag. Ja.
Also da, wo dann geregelt wird, dass die Stiftung das über so und so viele Jahre nutzen kann. Warum kann sowas nicht transparent sein?
Naja,
also frage ich wieder die falsche.
Ja, ich meine, die Verträge sind ja das eine. Der ist dem Stiftungsrat niemals in Gänze vorgelegt worden. Also ich weiß nicht ganz genau, was da drin steht. Es gibt immer so ein paar Ansagen. Aber das ist in Bezug auf diese Haftetage gar nicht das Problem, sondern da ist eben einfach, dass ich dazu wirklich keine Aussage treffen kann. Es kann sein, dass die alles ganz, ganz richtig machen. Wenn man weiß, was auf einer Baustelle so alles passiert, dann ist das nicht sehr wahrscheinlich.
Was ja schon passiert ist, weil eben diese Türen, ja, damals diese Stahltüren verschwunden sind, die waren schon im Container drin?
Ja, das waren aber die Zellentüren des ersten Obergeschosses, okay. Also nicht aus der zweiten Etage, aber auch für diese Zellen im ersten Obergeschoss war vereinbart, dass die erhalten bleiben, dass die also Teil praktisch des Ausstellungsambientes werden. Und die sind aufgrund eines Einspruchs von Freiheit e.V. dann auch gerettet worden. Aber wie gesagt, im zweiten Obergeschoss wird jetzt restauriert, konserviert, wie auch immer. Man kann hoffen, dass sie das mit der nötigen Sensibilität machen.
Trotzdem nochmal die Frage, diese drei Etagen, also Themenschwerpunkt Haft mit den rekonstruierten Zellen, ja, Themenschwerpunkt System der DDR und Friedliche Revolution, Besetzung Stasi-Zentrale 89. Ist das eine gute Aufteilung? Man sagt, man reduziert es nicht nur auf das Thema Stasi, sondern beleuchtet auch die anderen Seiten, nämlich zum Beispiel auch die positiven Stasi-Besetzungen, Friedliche Revolution und überhaupt DDR-Geschichte, dass das zusammen ein rundes Bild gibt. Klingt für mich eigentlich plausibel, ja, und interessant.
Also es ist immer eine Frage der Gewichtung. Wenn man jetzt vom Besucher ausgeht, denke ich, er betritt ein Gebäude, das deutlich auch jetzt noch nach der äußeren Sanierung doch als Hafthaus zu erkennen ist, dann erwartet er natürlich, dass er erzählt bekommt, was da geschehen ist, welche Menschen da inhaftiert worden sind, warum er sich an die erinnern soll, inwiefern diese Geschichte also für uns heute bedeutsam ist. Und deswegen war mein Ansatz eben immer zu sagen, also die Biografien der Menschen, die dort inhaftiert waren, müssen die wesentliche Rolle spielen. Und anhand dieser Biografien kann man ja so fast die ganze DDR-Geschichte erzählen. Man muss vom Alltag der Gefangenen berichten, bevor sie zu politischen Gefangenen wurden. Man muss von den Gründen erzählen, warum sie da hineingekommen sind, von den Haftumständen und so weiter. Es ist nun bei dieser genannten Aufteilung immer so ein bisschen das Ringen darum, wie dicht wird an den Biografien der ehemaligen politischen Gefangenen entlang dieses Repressionssystem der DDR erläutert. Ich denke, wenn man das abstrakt erläutert, wenn man jetzt nur sagt, ja, also das war halt Planwirtschaft und im Alltag waren halt die Leute in der FDJ und bei den Pionieren in der Schule und dann ist das nicht sehr plastisch. Aber wenn man sagt, also hier sind Menschen gewesen, junge Leute, die waren eben nicht in der FDJ und nicht bei den Pionieren, haben ihre eigene Meinung gesagt und sind deswegen hier gelandet. Dann wird eigentlich erst deutlich, welche Funktion FDJ und Pioniere im Alltag hatten.
Und dass die eine Minderheit waren.
Genau. Und ich denke, auf die Weise Alltag zu erzählen, anschaulich, mit dem Gesicht des Menschen, der dazugehört, das kann dann dazu führen, dass also ein Wissen über die DDR entsteht, das sich eben auch mit Emotionen verbindet und dadurch dann auch werteorientierend wird.
Also geht es am Ende doch wieder um die Deutungshoheit der Geschichte. Wie werden Geschichtsbücher geschrieben und wie wird DDR-Geschichte gedeutet? Das scheint mir ein Streit zu sein, der jetzt gerade jetzt erstmal so richtig losgeht, oder?
Ich denke, es geht hier nicht um Deutungshoheit. Ich hoffe doch, da sind wir uns alle einig, dass wir hier von einer Diktatur sprechen, sondern es geht eigentlich hier wirklich um methodische und didaktische Ansätze und natürlich, was immer bei einer zeitgeschichtlichen Gedenkstätte parallel laufen muss, um die Achtung vor den Menschen, die an diesem Ort und unter diesen Verhältnissen gelitten haben.
Das ist das Ziel und sind Sie da hoffnungsvoll, dass das klappen könnte in der jetzigen Konstellation und bieten Sie Ihre Mitarbeit und Ihre Hilfe nach wie vor an?
Also alles, was ich dazu tun kann, möchte ich unbedingt gern tun. Wir haben sehr, sehr viel Material von den ehemaligen politischen Gefangenen, die ja in der ganzen Zeit immer auf uns zugekommen sind, denen wir in den Rehabilitierungsfragen geholfen haben, mit denen wir ja auch schon in den 5 Jahren Gedenkstätte intensiv zusammengearbeitet haben. Und mit vielen arbeiten wir auch jetzt noch zusammen in Schülerprojekten, die wir veranstalten. So dass wir da also einen breiten Schatz haben an Personen, an Akten, an Wissen über dieses Haus und das, was dort geschehen ist. Und wir sind mit Dr. Voigt da in engem Kontakt und intensivem Gespräch, damit möglichst viel davon dann in der Gedenkstätte ankommt. Denn das ist wichtig. Also am Ende muss der Besucher die Chance haben, in diesem Haus ein Wissen zu erwerben, das sich mit seinen Gefühlen verbindet, über die DDR, über ihr Wirken und natürlich auch über ihren Untergang, ganz wichtig.
Ja. Das heißt, Herr Voigt hat ja auch Interesse an den Zeitzeugeninterviews gehabt, die haben ja über Jahre lang Sachen aufgenommen, das heißt, da soll es auch medial dann auch interessant werden und nicht nur Schautafeln, das ist ja, ja dann um die Frage, wie das aufgebaut wird.
Ja, also da gibt es ja heute ganz viele moderne Mittel, die auch benutzt werden sollen, Zeitzeugeninterviews. Es ist ja so in Erfurt anders als in Berlin und Hohenschönhausen. Thüringen ist doch ein bisschen kleiner und viele der ehemaligen politischen Häftlinge sind eben dann freigekauft worden, leben irgendwo im Westen. Wir haben Zeitzeugen, die leben in Australien und Kanada. Und die stehen natürlich nicht zu Führungen zur Verfügung. Und deswegen ist es natürlich wichtig, eine Ausstellung zu haben, die auch ohne die persönliche Anwesenheit von Zeitzeugen funktioniert. Und deswegen sind diese, ja, die älteren und die jetzt noch anzufertigenden Aufnahmen von Zeitzeugeninterviews natürlich ganz, ganz wichtig und sollen einen großen Raum einnehmen, auch in der Gedenkstätte.
Also das, ja, die Vorbereitung für die Dauerausstellung laufen und Ende 2013, Anfang 2014 soll es losgehen. Haben Sie das Gefühl, dass der Zeitplan eingehalten werden kann? Wie können Sie das einschätzen?
Der Zeitplan ist noch ein bisschen anders. Also wer vorbeifährt, der sieht, es wird gebaut und gebaut. Und
diese Löcher an der Wand, ne? Also ja, in dieser...
Ja, ja. Und im Vorderhaus sitzen sogar schon die ersten Mieter drin, wo also früher die Verhörzimmer und so waren. Das wird ja von der Gedenkstätte abgetrennt. Und da sitzen schon die ersten Mieter drin. Und das Gedenkstättengebäude soll also in diesem Spätherbst als leere Hülle übergeben werden. Und von da an wird also in der Gedenkstätte Andreasstraße wieder ja, die Arbeit losgehen. Noch ohne Dauerausstellung, aber es gibt ja breites Angebot an unterschiedlichen Wechselausstellungen, die dann also die Leere erstmal füllen werden. Es soll dann auch schon Veranstaltungen geben, natürlich Führungen, die Haftetage ist ja da. Und in der Zwischenzeit wird dann die Dauerausstellung entwickelt und die soll dann im Laufe des Jahres 2013, 2014 errichtet werden.
Also prozesshaft, man kann dann schon die Zellen noch besichtigen, Projektarbeit läuft und das Ringen um eine gute Ausstellung, um eine gute Gedenkstätte geht weiter. Und das sollte ja nicht nur eine Gedenkstätte sein, sondern eine Bildungsstätte, ähnlich wie Topf und Söhne, dass man sagt, das ist ein Erinnerungsort, das ist eine Bildungsstätte.
Das gehört selbstverständlich zusammen heutzutage. Also diese zeitgeschichtlichen Museen haben alle auch den Bildungsanspruch. Jedes Grenzmuseum, ich kenne keine Haftgedenkstätte, die nicht auch Bildungsarbeit betreibt. Und das macht das ja dann auch lebendig. Das ist die Herausforderung und wir erleben das ja in den Schülerprojekten, die wir machen, immer wieder, wie schön das ist, was für spannende Fragen die Schüler von heute stellen. Und es ist überhaupt nicht so, dass die sich nicht interessieren und dass ihnen das alles egal ist, sondern wenn man sie einmal emotional gepackt hat, wenn man ihnen ein Schicksal vorstellt, vielleicht auch noch den Menschen dazu, der damals, als ihm das passiert ist, vielleicht genauso alt war wie sie heute, dann sind da Brücken vorhanden, die eine große Wirkung haben und die Schüler hineinziehen und dann lernen sie, ohne es zu merken, ganz viel über Demokratie und Freiheit.
Frau Neubert, wenn ich jetzt als Lehrerin, als Lehrer oder als Multiplikator das höre, kann ich zu Ihnen kommen, kann ich mich an Sie wenden, an Ihre Behörde, um ein Projekt gemeinsam zu machen oder jemanden zu buchen, der was macht?
Ja, also wir haben da unterschiedliche Angebote. Wir bieten Wanderausstellungen an, die man sich in die Schule holen kann, wozu es dann auch didaktisches Material gibt, wo die Lehrer sozusagen auch selbstständig damit arbeiten können. Wir haben eine intensive Projektform, wo die Schüler mit Original oder natürlich mit Kopien, mit Stasi-Akten, jedenfalls mit echten Stasi-Akten arbeiten, die sie dann lesen können, wo sie die Überlieferungen praktisch des Herrschaftsapparates der SED über eine bestimmte Person studieren können. Und dann gibt es sozusagen als Höhepunkt dieser Projekttage dann ein Gespräch mit der Person, über die diese Akten angefertigt worden sind. Und da gibt es dann die vielen Aha-Erlebnisse, wie sehr diese Akten, die man da vor sich hat, natürlich von der Intention derer gefärbt sind, die sie geschrieben haben. Dass also die Staatssicherheit einen ganz bestimmten Blick auf den Menschen hat, einen sehr instrumentellen Blick, einen Blick, der eben nur danach fragt, wie steht der Mensch zu unserem Staat? Ist er uns schädlich? Ist er uns gefährlich? Oder eigentlich gleichgültig? Und dann lernen Schüler also einerseits aktenkritisch zu lesen und andererseits lernen sie eben ganz viel über die Art und Weise, wie diese Unterdrückung in der DDR funktioniert hat.
Und wenn ich mich an Sie wenden will, wie kann ich das tun? Im Landtag sitzen Sie?
Wir sitzen im Landtag. Wir haben auch eine Webseite auf thüringen.de, findet man uns, TLSTU, das ist die Abkürzung Thüringer Landesbeauftragte Stasi-Unterlagen.
Langes Ding, nicht zu verwechseln mit der Bundesbehörde, die auf dem Petersberg, mit dem Bundesbeauftragten.
Genau, wir haben ja jetzt einen Thüringer als Chef des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn. Und die Zusammenarbeit ist sehr intensiv und gut.
Da huscht ein Lächeln über Ihr Gesicht, da sind Sie froh drüber?
Ja, also Roland Jahn macht das ausgezeichnet. Was ganz, nicht ganz neu ist, aber was er sehr viel intensiver betreibt, dass er sagt, also für mich sind die Stasi-Akten, für ihn sind die Stasi-Akten wesentlich auch Bildungsinstrument. Dass er sagt, also mir geht es darum, dass meine Behörde eine intensive öffentliche Ausstrahlung hat, dass wir intensiv mit den Aufarbeitungsinstitutionen im Lande zusammenarbeiten und eben auch direkt den Kontakt in die Schulen suchen. Und das ist sehr wichtig und ein neuer Akzent. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz.
Nochmal zurück, also Stasi-Unterlagenbehörde, die Landesbeauftragte ist Frau Hildegund Neubert. Und wenn man nach Neubert sucht und auf thüringen.de und auf Landesbeauftragte Stasi-Unterlagen, dann kommt man auf ihren Kontakt. Man kann auch einfach wahrscheinlich vorbeigehen im Landtag oder anrufen.
So ist das
auch eine gute Sache. Frau
Neubert,
danke fürs Gespräch. Das Thema wird uns weiter begleiten, wie sich die Gedenkstätte Andreasstraße entwickeln wird. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke fürs Gespräch.
Danke auch.